Hallo und willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Ich bin Dana Wondra und wir setzen heute unsere PS3 PSR-Reihe fort. In der letzten Folge ging es um die Ziele, den Aufbau der neuen Regelwerke und ich sag mal, heute geht es ganz praktisch weiter. Wer fällt künftig unter die neuen Regeln und wer nicht? Welche Ausnahmen bleiben bestehen? Was wird nachgeschärft? Und was bedeutet das für Fintechs, Händler, Geldautomatenbetreiber oder Kryptodienstleister? Besonderer Augenmerk gilt dabei dem Zusammenspiel mit der MiCA und der Frage, ob es zu einer Doppelregulierung rund um E-Geld-Token kommen könnte. Mein Gesprächspartner heute wieder, Peter Frey, Partner bei Annetten und Experte für Zahlungsdienste und Aufsichtsrecht. Lieber Peter, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Dana, auf ein Neues, ich freue mich.
Auf ein Neues, genau. Dann lass uns loslegen und starten wir direkt mit dem Anwendungsbereich. Welche Unternehmen und Dienste fallen denn künftig unter PSD3 und PSR und was ändert sich im Vergleich zu PSD2?
Ja, bringe ich gerne ein bisschen Licht ins Dunkel. Wir müssen unterscheiden zwischen der PSD3 und PSR. Wir haben ja schon in der ersten Folge gehört, es gibt zwei Rechtsakte zukünftig. Unter die PSD3, die das Aufsichtsrecht regelt, fallen grundsätzlich alle Unternehmen, die Zahlungsdienste erbringen, die sogenannten Zahlungsinstitute. Nicht darunter fallen oder nur ganz punktuell darunter fallen andere Kategorien von Zahlungsdienstleistern, insbesondere Kreditinstitute. Die sind unter dem Kreditwesenaufsichtsgesetz geregelt und werden nicht nochmal zusätzlich durch die PSD3 geregelt, aber kein Grundsatz ohne Ausnahme. Es gibt bestimmte Regelungen in der PSD3, die auch für Kreditinstitute, also andere Zahlungsdienstleister gelten, zum Beispiel die Pflicht zur Durchführung einer starken Kundenauthentifizierung. Das ist jetzt ein falsches Beispiel, das ich genannt habe, weil ja genau die Pflichten in der PSR geregelt sind. Aber es gibt bestimmte punktuelle Regelungen. Komme ich gleich zur PSR. Die PSR gilt nicht nur für Zahlungsinstitute, sondern eben für alle Arten von Zahlungsdienstleistern, heißt eben auch für Kreditinstitute. Das erklärt sich dadurch, ja, dass in der PSR ja die zivilrechtlichen Regelungen des Zahlungsdiensterechts enthalten sind und die gelten eben nicht nur für Zahlungsinstitute, sondern für alle Arten von Zahlungsdienstleistern. Das ist neu, ja, allein schon deshalb neu, weil ja die Systematik zwischen PSD3 und PSR, zwei Rechtsakte, neu ist. Was weiterhin neu ist, ist, dass die PSR nicht nur Regelungen für Zahlungsdienstleister erhält, sondern auch Regelungen für andere Arten von Dienstleistern erhält, die per se nicht reguliert sind. Nämlich Regelungen für technische Dienstleister, Regelungen für Betreiber von Zahlungssystemen und das ist eigentlich systemfremd, ja, auch für Anbieter von elektronischen Kommunikationsdiensten, also für Mobilfunkbetreiber zum Beispiel oder für für Internetplattformen. Die haben eigentlich nichts mit Zahlungsdiensten zu tun, werden aber dennoch punktuell in den Anwendungsbereich der PSR einbezogen. Hintergrund ist vor allem die Betrugsprävention, weil bestimmte Betrugspräventionsmaßnahmen und diesbezügliche Aufsichtsbefugnisse der BaFin sollen sich eben künftig auch auf elektronische Anbieter von elektronischen Kommunikationsdiensten beziehen. Ein weiterer neuer Punkt ist, dass es die E-Geld-Institute, die wir heute als gesonderte Institutskategorie haben, die wird es so nicht mehr geben. E-Geld-Institute werden künftig Zahlungsinstitute sein, die das E-Geld-Geschäft betreiben. Insofern gibt es da eine bestimmte Vereinfachung. Hintergrund dafür ist, dass auch der Regelungsrahmen für Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute weiter angeglichen wird. Das ist der personelle Anwendungsbereich, der sachliche Anwendungsbereich. Welche Dienste werden betroffen von der PSR und der PSD3? Das sind Zahlungsdienste. Und da kann ich es mir relativ einfach machen, weil der Katalog der Zahlungsdienste, der bleibt grundsätzlich gleich. Da ändert sich wenig gegenüber der PSD2. Es kommt also kein neuer Tatbestand hinzu. Es fällt auch kein Tatbestand weg. Zahlungsdienste Dienste, die unter der PSD2 jetzt Zahlungsdienste sind, bleiben auch unter PSD3 PSR Zahlungsdienste.
Und ein zentraler Punkt sind ja die Ausnahmen. Was bleibt und was kommt neu hinzu?
Ja, erstmal zum Grundsatz. Der Grundsatz lautet, jedes Unternehmen, das Zahlungsdienste betreibt, als Zahlungsinstitut bedarf einer Erlaubnis der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde. Aber wie gesagt, es gibt im Recht niemals einen Grundsatz ohne Ausnahmen. Und das sieht auch so die PSD3, PSR vor. Bestimmte Tätigkeiten, die eigentlich Zahlungsdienste sind, werden dennoch vom Anwendungsbereich der PSD3, PSR ausgenommen, aus unterschiedlichen Erwägungen. Welche Ausnahmen gibt es? Da gibt es einige Ausnahmen, die für die Praxis sehr, sehr relevant sind. Das ist zum Beispiel die sogenannte Handelsvertreterausnahme. Darunter versteht man eben die Ausnahme, dass wenn ein Handelsvertreter bei dem Zustandekommen eines Geschäfts zwischen A und B hilft, dann darf dieser Handelsvertreter auch die Zahlungen abwickeln, die aus diesem Grundgeschäft zwischen A und B resultieren. Also das ist jetzt sehr holzschnittartig, was ich sage, aber ich möchte, dass wir ein Bild ungefähr davon bekommt, um was es geht. Dann gibt es die Limited Network und Limited Range Ausnahme, ja, die besagt, dass Zahlungsinstrumente, die nur in einem sehr beschränkten Akzeptantenkreis akzeptiert werden, beispielsweise nur in einem Einkaufszentrum oder nur von einer bestimmten Franchise-Kette, dass die von den Regelungen der Zahlungsdienste-Richtlinie ausgenommen sind und Limited Range heißt oder betrifft Zahlungsinstrumente, mit denen man nur eine sehr beschränkte Variante oder Breite an Produkten erwerben kann, beispielsweise Tankgutschein oder Tankkarte oder Karte, mit der man Mode kaufen kann, Fashionkarte, die sollen auch als Zahlungsinstrumente nicht unter die PSD3 PSR fallen. Hier gibt es eigentlich wenig Neues. Ja, es bleibt eigentlich bei den bisherigen Grundsätzen. Es gibt ein paar Klarstellungen, aber der Regelungsrahmen dieser Ausnahmen bleibt gleich. Es gibt dann auch noch die sogenannte Konzernausnahme, ja, die besagt, dass Zahlungsvorgänge zwischen Unternehmen einer Gruppe oder eines Konzerns nicht dem Zahlungsdiensterecht unterfallen. Diese Konzernausnahme gab es schon bisher. Das Neue ist aber, dass die Konzernausnahme auch Zahlungen abdeckt, die den Konzern verlassen. Ja, also wo Schuldner oder Gläubiger Dritte sind, die außerhalb des Konzerns stehen. Da hat die BaFin bislang gesagt, ja, das ist von der Konzernausnahme der PSD2 nicht abgedeckt. Und dann hat die BaFin mit dem Markt, der aufgeschrien hat, ja, eine umgeschriebene Ausnahme entwickelt, die sogenannte Payment Factory Ausnahme. Die steht jetzt unmittelbar im Gesetz drin. Was die Werttransportunternehmen wahrscheinlich aufatmen lässt, ist, dass die Ausnahme für Werttransportunternehmen in die Ratsposition, also in die Äußerung des Rates aus Juni 2025 aufgenommen worden ist. Die war nämlich bei dem Kommissionsvorschlag nicht drin. Insofern da jetzt erstmal vorerst Entwarnung für diese Branche.
Und wie sieht das mit den sogenannten Cashback-Ausnahmen aus? Wird da genauer hingeschaut?
Ja, in der Tat. Also wir haben ja hier erstmal, wenn wir über Cashback sprechen, die klassische Cashback-Ausnahme, die inzwischen viele kennen. Das ist ja der Fall, man geht in den Supermarkt, kauft irgendetwas und sagt dann an der Kasse, ich möchte auch noch zusätzlich zum meinem Kauf ein bisschen Bargeld haben und das bezahle ich dann alles mit der Karte. Das ist ja die bisherige Cashback-Ausnahme. Die gibt es nach wie vor, die wird auch nicht umgestaltet werden, das bleibt. Es kommt aber jetzt eine zusätzliche Ausnahme im Hinblick auf Bargeldauszahlungen in Retailgeschäften dazu. Ich kann zukünftig auch in ein Retailgeschäft gehen und sagen, ich möchte Bargeld haben, ohne dass ich dort etwas kaufe. Allerdings gibt es dann betragliche Grenzen, ja, 150 Euro steht momentan dort drin. Die nationalen Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit haben, diese Schwelle noch weiter runterzusetzen bis auf 50 Euro. Und es soll auch die Möglichkeit geben, für Zahlungsdienstleister Limits festzulegen, also tagesbezogene Limits, die da lauten, ich kann pro Tag bei Retailgeschäften maximal x Euro abheben. Das ist eine ganz neue Ausnahme, wie gesagt, die jetzt noch dazukommen soll.
Ein Thema, das gerade viele Fintechs beschäftigt, ist das Registrierungsverfahren. Wird das beibehalten und wenn ja, welche Dienste?
Ja, in der Tat, das wird beibehalten. Das Registrierungsverfahren trifft insbesondere Open Finance Dienstleister, ja, Kontoinformationsdienstleister, die unterliegen ja auch heute unter der PSD2 dem Registrierungsverfahren. Und das Registrierungsverfahren ist im Endeffekt nichts anderes als ein abgespecktes Erlaubnisverfahren. Man muss, um diese Registrierung zu erhalten, nach wie vor bestimmte Informationen und Unterlagen an die lokale Aufsichtsbehörde vorlegen. Aber der Umfang der Informationen und Unterlagen ist deutlich geringer. Es kommt ein neues Registrierungsverfahren hinzu. Und zwar betrifft dieses Registrierungsverfahren das neue sogenannte unabhängige Geldautomatenbetreiber. Das sind Unternehmen, die keine Kontoverbindung mit irgendwelchen Kunden haben, sondern letztendlich einfach Geldautomaten in die Landschaft stellen. Dort wird dann Bargeld hineingelegt und an die Kunden können dann oder die Karteninhaber können dann Geld abheben. Das wird dann von deren Konten abgebucht und der Geldautomatenbetreiber holt sich das Geld dann von den kartenausgebenden Banken zurück. Diese Tätigkeit war bisher in der PSD2 als erlaubnisfrei gelabelt. Die BaFin hat es ein bisschen strenger gesehen und hat bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Geldautomaten doch der Erlaubnispflicht unterstellt. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich Klarheit haben, dass eben Geldautomatenbetreiber weder ohne Erlaubnis rumlaufen können, aber auch keine Erlaubnis brauchen, aber sie müssen zumindest registriert werden. Auch da geht es in die Richtung Erlaubnisverfahren light, also Vorlage von Informations- und Unterlagen in einem abgespeckten Verfahren.
Du hast es schon von angedeutet. Derzeit für viele Fragen sorgt ja das Thema MiCA, vor allem rund um E-Geld-Token. Warum droht hier eine Doppelregulierung mit der PSD3, PSR?
Ja, das ist ein ganz heißes Thema momentan. Viele Unternehmen, die eigentlich Kryptowerte Dienstleister werden wollen und eine MiCA-Erlaubnis haben wollen, müssen sich jetzt mit der Frage beschäftigen, benötige ich zusätzlich zu meiner MiCA-Erlaubnis auch eine Erlaubnis nach der PSD3? Und das Thema, das wäre ja eine Doppelregulierung, nämlich einerseits einmal unter der MiCA und einmal unter der PSD3. Das Thema resultiert daraus, dass die MiCA sagt, dass E-Geld-Token, also eine bestimmte Art von Kryptowert, dem E-Geld gleichgestellt wird. So, E-Geld wird unter der PSD3 und PSR geregelt. Ist ein Zahlungsmittel, ja, das Gegenstand von Zahlungsdienst sein kann. Und durch die Gleichstellung der E-Geld-Token dem E-Geld kommt es dazu, dass neben MiCA auch die PSD3 und PSR Anwendung findet auf die E-Geld-Token. Und daraus resultiert eben das Problem, dass die Kryptowerte-Dienstleistung Transfer von Kryptowerten da auch ein Zahlungsdienst sein kann, wenn es um den Transfer von E-Geld-Token geht. Nämlich, wir sprechen da wahrscheinlich von dem Tatbestand des Finanztransfergeschäfts. Und das ist das Problem der Doppelregulierung.
Okay, und wie reagieren PSD3 und PSR darauf? Welche konkreten Sonderregelungen sind denn geplant, um eben dieses Spannungsverhältnis zu entschärfen?
Ja, also da hätte ich mich ehrlich gesagt eine klarere Antwort gewünscht vom Gesetzgeber. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der Gesetzgeber sagt, das ist ein Kryptowert und Kryptowerte werden unter, also E-Geld-Token ist ein Kryptowert und Kryptowerte werden abschließend unter der MiCA geregelt. Damit wäre das Problem der Doppelregulierung vom Tisch gewesen. Der Rat hat aber leider nicht so simpel reagiert, wie ich es jetzt geschildert habe und wie ich es mir gewünscht hätte. Der nimmt eine sehr vermittelnde Position ein und dadurch wird es sehr komplex. Der Rat sagt, dass bestimmte Dienstleistungen, die mit E-Geld-Token zusammenhängen, nicht der PSD3 unterfallen, ja, und zählt dann Beispiele auf, welche Dienstleistungen das sein sollen. Also beziehungsweise nicht Beispiele, sondern er zählt Fallkonstellationen auf, die nicht unter die PSD3 fallen sollen und formuliert es als Ausnahme von der PSD3. Zum Beispiel soll nicht drunter fallen unter die PSD3, PSR, der Transfer von E-Geld-Token zwischen Self-Custody-Wallets. Das soll ausgenommen sein. Der Tausch von E-Geld-Token gegen andere E-Geld-Token oder gegen sonstige Krypto-Assets oder gegen Fiat-Geld soll auch nicht der PSD3 unterfallen. Jedoch soll es grundsätzlich dabei bleiben, dass der Anwendungsbereich der PSD3 PSR eröffnet ist, wenn E-Geld-Token für die Bezahlung einer Ware und einer Dienstleistung oder einer Dienstleistung genutzt werden. Und ich kann mir jetzt schon viele Fälle vorstellen, wo völlig unklar ist, ja, was jetzt unter die PSD3 fällt oder was in die Ausnahme fällt. Also das wird sehr komplex bleiben in der Rechtsanwendung. Aber das ist jetzt noch nicht genug an Komplexität. Es geht weiter. Wenn ein Kryptowerte-Dienstleister einen Transfer von E-Geld-Token vornimmt, der unter die PSD3 fällt, dann braucht er auch eine Payment-Erlaubnis. Dafür gibt es dann ein gesondertes Erlaubnisverfahren unter PSD3, das aber anders ist als das normale PSD3-Zulassungsverfahren. Es ist also ein abgespecktes Erlaubnisverfahren unter der PSD3. Es gibt dann auch zusätzlich noch Sonderregelungen in der PSD3, wenn man Transferdienstleistungen mit E-Geld-Token macht, die unter die PSD3 PSR fallen. Also es gibt ein ganzes Regelungsgeflecht, ja, was dieses Spannungsverhältnis zwischen MiCA und PSD3 zukünftig behandeln soll. Da haben sich sehr viele, wahrscheinlich sehr schlaue Leute, grundlegende Gedanken darüber gemacht, wie man das regelt. Aber simpel und einfach ist das nicht.
Das klingt auf jeden Fall, dass es sehr spannend wird, auf jeden Fall. Lieber Peter, ich danke dir. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Überblick über die künftige Reichweite der PSD3 und PSR. Also ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an dich.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, also was wir heute mitnehmen, der Anwendungsbereich wird konkreter gefasst mit klaren Ausnahmen einer Unterscheidung zwischen Lizenzpflicht und Registrierung. Wer sich bisher da auf Graubereiche verlassen hat, sollte genau hinschauen. Zudem versucht der Gesetzgeber, das Spannungsverhältnis zwischen MiCA und PSD3, PSR abzumildern. Also in der nächsten Folge geht es dann um die inhaltlichen Schwergewichte, neue Haftungsregeln, Schutz vor Social Engineering, Betrugsprävention und darum, wie die EU die Verantwortung für Sicherheit zwischen Anbietern und Nutzern neu sortieren will. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dran und hört dann rein in unsere kommenden Folgen von Alles legal, Fintech, Recht und Markt.